Vis-à-vis.
Professor André Brodertz, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind Erfurter, heißt, Sie werden am Sonntag auch in Erfurt wählen, ins Wahllokal gehen bzw. radeln, glaube ich. Ich frage Sie mal als Wähler, fällt Ihnen die Entscheidung in diesem Wahljahr schwerer als in anderen?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin zwar auch ein bisschen noch am Überlegen, ob die eine oder andere Partei, aber ich konnte es schon sehr eingrenzen für mich, bin eigentlich wahrscheinlich auch schon festgelegt.
Ich frage mal jetzt nicht weiter, auf wen. Lassen Sie uns mal einen Schritt zurücktreten und in Gedanken gemeinsam auf die Deutschlandkarte gucken. Da sehen wir ja, Sachsen und Thüringen sind verglichen zu anderen Bundesländern nicht gerade die großen Player. Ich habe hier die Zahlen auf meinem Zettel notiert. In Sachsen haben wir 3,2 Millionen Wahlberechtigte, in Thüringen sind es 1,7 Millionen. Da reden wir also insgesamt nicht mal über 5 Millionen Menschen. Heißt in beiden Bundesländern zusammen nicht mal halb so viele wie in Nordrhein-Westfalen allein. Und trotzdem schaut ganz Deutschland gerade nach Sachsen und Thüringen. Warum?
Ja, an den Stimmenanteilen, die hier zu gewinnen sind, liegt es nicht. Wir haben 60 Millionen Wählerinnen und Wähler circa, was das ganze Bundesgebiet angeht. Und da machen die fünf nur einen ganz kleinen Teil von der berühmten Wahltorte aus. Man schaut natürlich drauf, weil es Landtagswahlen sind, die einfach zeitlich dicht an der nächsten Bundestagswahl sind, in ungefähr einem Jahr. Und da ist das für Parteien natürlich immer schon eine Möglichkeit, aktuelle Themen zu testen, Kampagnen auszuprobieren. Das Zweite ist sicherlich, dass wir in beiden Bundesländern, wahrscheinlich dann auch noch in Brandenburg ein paar Wochen später, mit einer AfD rechnen, die überall stärkste Partei werden könnte. In Sachsen noch am unsichersten, da ist der Abstand zur CDU wahrscheinlich doch noch zu groß, aber in Thüringen und in Brandenburg. Und das wäre das erste Mal in Deutschland und das wären dann historische Wahlergebnisse.
Jetzt habe ich in meiner letzten Frage die Wähler beider Länder, Thüringens und Sachsens, so mir nichts, dir nichts zusammengefasst und sie haben gar nicht gezuckt. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen beiden.
Ja, das sehen wir ja schon bei den Umfrageergebnissen, auch bei den letzten Landtagswahlen. Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter zurückblicken. Wir haben eine CDU-geführte Regierung in Sachsen mit SPD und Grüne. Wir hatten den ersten und bisher einzigen linken Ministerpräsidenten in Thüringen. Das ist sicherlich ein markanter Unterschied, der ein Stück weit auffällt. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass Sachsen insgesamt noch eine deutlich längere Außengrenze hat oder überhaupt eine Außengrenze hat. Und das verändert so ein Bundesland natürlich auch und führt auch dazu, dass andere Themen, gerade was die Regionen an der Grenze angeht, im Vordergrund stehen als im Vergleich zu Thüringen.
Also ich fasse das nochmal zusammen. Es gibt durchaus Unterschiede, die können wir auch nicht einfach wegwischen, zwischen Sachsen und Thüringen. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, die bei dieser Wahl tatsächlich entscheidend und bemerkenswert sind. Fangen wir doch mal an. Wir suchen uns drei raus. Erstens.
Das erste ist eine sehr starke AfD.
In Sachsen in den Umfragen an zweitstärkster Position, in Thüringen sogar stärkste Position. Aber was heißt das, wenn am Ende doch niemand mit der AfD regieren will?
Das macht im Hinblick auf die Regierungsbildung erstmal keinen großen Unterschied. In dem Moment, wo die demokratischen Parteien in beiden Landtagen Mehrheiten jenseits der AfD bilden können. Aber im Hinblick auf das Regieren, wer immer die nächste Landesregierung stellen wird, kann eine starke AfD in der Opposition durchaus nochmal einen Unterschied machen zu der AfD, wie wir sie bisher kannten. Und das betrifft vor allem Fragen, die in den Landtagen mit einer sogenannten Zweidrittelmehrheit entschieden werden müssen. Sprich in dem Moment, wo die AfD mehr als ein Drittel der Sitze erringt, und das ist bei ihren aktuellen Umfragen, wo sie bei 30, etwas mehr als 30% liegt, mehr als realistisch, dann können etwa die Verfassungen in beiden Ländern nicht geändert werden, weil sie in den Landtagen eine Zweidrittelmehrheit voraussetzen, beziehungsweise sie können nur verändert werden, wenn man sich mit der AfD einigt. Auch die Wahl von Verfassungsrichtern erfordert beispielsweise eine solche Zweidrittelmehrheit. Auch hier wären Kandidaten nur in Zusammenarbeit mit der AfD durchzusetzen.
Heißt das übersetzt, selbst wenn man nicht in eine Koalition mit der AfD eintritt, erzwingt das doch eine Zusammenarbeit?
Genau. In dem Moment, wo die AfD so stark wird, dass sie mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament erringt, dann wird man in sehr wenigen ausgewählten, aber auch in sehr wichtigen Fragen entweder darauf angewiesen sein, zusammenzuarbeiten oder diese Fragen können in der Legislatur einfach nicht entschieden werden.
Gucken wir mal auf die zweite Gemeinsamkeit. Zum ersten Mal tritt das Bündnis Sahra Wagenknecht an bei einer Landtagswahl in Thüringen wie Sachsen und in beiden Fällen ohne Sarah Wagenknecht.
Ja, das ist dann bei einer Partei, die sich nach einer Spitzenkandidatin benennt und die dann am Ende sich für den Bund entschieden hat, was ihren politischen Schwerpunkt angeht, immer eine Besonderheit. In der Geschichte der Bundesrepublik hatten wir das auch noch nicht, dass sich eine Partei nach einer Kandidatin benennt. Es gab mal in Hamburg die sogenannte Schill-Partei, also eine kleine, rechtsextreme, sehr rechtspopulistische Partei. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Vielleicht war sie sogar nach dem Gründer Schill benannt oder sie wurde nur in den Medien so genannt. Aber das wäre dann tatsächlich der einzige historische, kurzweilige Vorläufer diesbezüglich. Das hat Vor- und das hat Nachteile, wenn man eine solche Spitzenkandidatin hat. Der Vorteil erstmal, glaube ich, das sehen wir bei Sarah Wagenknecht. Sie ist einfach schon bundesweit bekannt. Das heißt, das, was neue Parteien als Herausforderung haben, sich erstmal bekannt zu machen, dass es sie gibt, erstmal bekannt zu machen, für was man steht, das hatten die nicht. Da hatten sie einfach mit dieser Variante eine Besonderheit und die funktioniert offensichtlich sehr gut, so gut, dass man in beiden Bundesländern mit sehr wenigen Mitgliedern, was die Landesverbände angeht, also im niedrigen zweistelligen Bereich, 30, 40 oder so, glaube ich, sind es jeweils in Thüringen und Sachsen, bereits auf einen Wahlerfolg schielen kann, der zwischen 16% und 20% liegen kann. Und das ist mehr als beachtlich.
Wobei man sich ja da schon ein bisschen erstaunt die Augen reibt, dass die CDU sagt, mit der Linken geht gar nicht, mit jemandem wie Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis aber durchaus eine Koalition für möglich hält.
Ja, das ist in der Tat auf den ersten Blick sehr zum Verwundern. Aber man darf nicht vergessen, die Linke ist eben immer noch die Nachfolgepartei der SED. Sie ist für die CDU immer noch die Partei, die für das Leid, das die SED sozusagen zu DDR-Zeiten verursacht hat, verantwortlich ist. Und dementsprechend schließt sie für sich, für die Zukunft aus, mit der Linken zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht ist einfach neu. Das hat diese Vergangenheit nicht.
Aber da sind auch ein paar ehemalige SED-Mitglieder drin. Überzeugt sie das oder ist das nicht wirklich logisch, was die CDU da macht?
Mich überzeugt es nicht, weil es die CDU, und das haben wir ja auch gesehen, schon in den letzten Jahren in eine sehr, sehr schwierige Situation hier in den Ländern gebracht hat. Man hat sich Regierungsoptionen verbaut und das hat ihr, glaube ich, auch nicht gut getan. Wir sehen ja auch, dass sie im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Thüringen gar nicht groß zulegen wird. Also rein strategisch halte ich es nicht für überzeugend. Ich kann es aber nachvollziehen, was einzelne Mitglieder in der CDU sicherlich angeht, wenn sie einfach eine Familie, eine persönliche Geschichte haben, die ganz stark mit Einschränkungen, mit Leid, mit Unterdrückung noch aus DDR-Zeiten verbunden ist, dass sie sich dann eine politische Zusammenarbeit mit einer Nachfolgeorganisation nicht vorstellen können. Das kann ich in den Einzelfällen nachvollziehen. Von politisch Verantwortlichen erwarte ich aber auch, dass sie das doch noch einmal zum Wohle ihrer eigenen Partei reflektieren sollten, gerade im Hinblick auf die zukünftigen Generationen. Die DDR gibt es 35 Jahre nicht mehr. Das heißt, wir haben viele Menschen in Thüringen, viele Menschen in Sachsen, die persönlich gar nicht mehr mit dieser Geschichte verquickt sind. Und das scheint mir tatsächlich vor dem Hintergrund mehr als überlegenswert, ob das so klug ist und den Ländern auch wirklich dient.
Ja, mal gucken, ob uns hier jemand zuhört, Professor Borders. Wir haben jetzt zwei Gemeinsamkeiten. Starke AfD, Bündnis Sarah Wagenknecht zum ersten Mal bei einer Landtagswahl dabei. Jetzt wollten wir noch auf eine dritte gucken. Und das ist, dass die Ampelparteien Grüne, SPD und FDP mit einer großen Schlappe rechnen müssen. Die letzten Umfragen sehen sie nur kurz oberhalb oder eben deutlich die FDP unterhalb der 5%-Hürde. Was heißt das?
Das heißt, es gibt eine, das sehen wir ja auch bei bundesweiten Umfragen, eine große verbreitete Unzufriedenheit für die Ampelkoalition. Sie würde keine Mehrheit aktuell mehr erlangen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Und das spiegelt sich ein Stück weit natürlich dann auch auf der Landesebene. Und dagegen kämpfen die Landesverbände mehr oder weniger erfolgreich, eher weniger an. Und das tut ihnen nicht gut. Es gibt aber...
Sie sagen das jetzt mit der gewissen Coolheit des Politikwissenschaftlers. Es tut ihnen nicht gut. Aber das wird ja in Berlin wirklich für Herzflattern sorgen, was da in diesen beiden Bundesländern jetzt passiert bei der Wahl am Sonntag.
Ja, aber ich glaube, das Herzflattern in den Landesverbänden ist noch größer, weil wenn sie nämlich an der parlamentarischen Hürde scheitern, also der 5%-Klausel und man muss für 5 Jahre womöglich in die außerparlamentarische Opposition und das in Landesverbänden mit vergleichsweise wenigen Mitgliedern, das ist extrem, extrem schwierig. Im Bund werden die Alarmglocken schrillen, aber man rechnet schon damit und wie das so häufig ist, wenn die Erwartungen nicht sehr hoch sind, sind die Enttäuschungen auch nicht ganz so groß, wenn es sich dann einstellt. Da kann man politisch mit rechnen. Und das, was wir am Anfang bereits angesprochen haben, wir reden hier über 5 Millionen Wahlstimmen von 60 Millionen. Das heißt, im gesamten Bild ist das Gewicht doch sehr, sehr gering, selbst wenn man hier sehr schlecht abschneidet.
Also Sie sehen nicht, dass am Sonntagabend Scholz seinen Rücktritt erklärt?
Nein, damit rechne ich bei Olaf Scholz überhaupt nicht. Der wird, was ihn angeht, bis zur Bundestagswahl mit Sicherheit durchhalten.
Die Unzufriedenheit, von der Sie mit der Ampelpolitik gesprochen haben, die gibt es ja nicht nur in Ostdeutschland. Es gibt ja nun auch keine Ampel-Fanzonen in den alten Bundesländern. Und trotzdem schlägt sich diese Unzufriedenheit in Thüringen und Sachsen sehr wahrscheinlich in anderen Wahlergebnissen nieder. Woran liegt das?
Ja, in den westlichen Bundesländern können vor allen Dingen dann die CDU von der Unzufriedenheit stärker profitieren. Das gelingt hier in den östlichen Ländern weniger gut. Und das, obwohl sie Rückenwind hat aus dem Bund. Ja, das liegt ein Stück weit daran, dass man eben die CDU bei den unzufriedenen Wählerinnen und Wählern in den östlichen Ländern ein Stück weit mitverantwortlich macht für die Bundespolitik aus zwei Gründen. Das eine ist, wir hatten eben bis 2021 viele, viele Jahre eine CDU-geführte Bundesregierung. Die Menschen erkennen schon, dass da Weichen gestellt wurden, unter deren Folgen sie heute aus ihrer Sicht immer noch leiden. Und das rechnen sie der CDU immer noch zu. Davon profitiert, denke ich, vor allen Dingen die AfD.
Ja, gucken wir mal. Sie werden nicht nur am Sonntag ins Wahllokal radeln, sondern danach auch zum MDR und dort im Studio versuchen, die Wahlergebnisse zu erklären. Was glauben Sie, wird die wichtigste Frage des Abends werden?
Oh, für Thüringen ist die CDU am Ende wirklich knapp vor dem BSW oder dreht sich das noch um? Und für Sachsen reicht es für die SPD, ja oder nein?
Vielen Dank für den Besuch bei uns, Professor André Bordertz von der Uni Erfurt. Danke Ihnen.
Sehr gern.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.